Guten Morgen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Und ich freue mich auch, dass ihr mich immer noch einlädt. Wir leben ja in einer Zeit, da ist Struktur und Bürokratie ein sehr mächtiges Wort. Alle wollen etwas in eine bestimmte Form pressen. Und gerade wir Deutsche sind da ja sehr stark. Am liebsten hätten wir ja, dass auch unsere Bibel so in dieser Form geschrieben wäre, so Punkt 1, wenn du das tust, passiert das. Und Punkt 2, wenn du das tust, passiert das. Und dann hätten wir so etwas, wo wir uns da lang handeln. Und manchmal tun wir uns richtig schwer damit, dass also doch der Heilige Geist immer noch auch wirken möchte und nicht alles nur so nach Punkt abgefragt wird. Leidenschaft ist das Gegenteil davon und Leidenschaft ist eigentlich die Grundlage von unserem Leben als Christ. Wenn wir für Gott nicht brennen, wäre doch alles umsonst, oder? Und wenn ich Jens dir zugehört habe, wie du alleine über diese Karten gesprochen hast, wie leidenschaftlich man die überall verteilen kann, fantastisch. Dein Vortrag über diese Karte hat mir gedient und das war für mich schon Gottesdienst und ich nehme aus diesem Gottesdienst jetzt schon sehr viel mit. Vielen Dank dir dafür. Ich habe noch mal eine Frage. Wer ist bei euch für die Dekoration zuständig? Unterschiedlich. Wer? Auch wenn es unterschiedlich ist. Also, die Mädels hier in der Gemeinde. Also, ich muss euch mal loben. Auch wieder heute Morgen saß ich da und habe so gedacht, Mensch, guck, die Kerzen und die Vorhänge so Ton in Ton und immer mal so was Neues, so diese kleinen Blümchen, die hier so ganz zart da rauskommen. Da steckt so viel Herz. Und das ist das, was Gott eigentlich von uns möchte, unser Herz. Mehr möchte er nicht, nur unser Herz. Ich habe die letzten zwei Mal, als ich hier gepredigt habe, über Lobpreis gepredigt. Lobpreis und Dankbarkeit und all das, ja? Und ich habe euch so ein bisschen mit Fremdwörtern erschlagen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht nochmal die Muße gehabt, um das durchzulesen, was ich euch da auch als Skript mitgegeben habe. Einfach die verschiedensten Ausdruckformen, wie wir Gott loben und preisen können und was Gott so wirklich auch möchte im Lobpreis. Und ich möchte heute diese ganze Thematik nochmal abrunden mit dem weiteren Thema, das dazu gehört, mit dem Thema Anbetung. Und zu Anbetung gehört das Herz. Ohne Herz können wir nicht anbeten. Wenn wir nur mit unseren Lippen anbeten, dann ist das keine Anbetung. Dann ist das ein Lippenbekenntnis, aber keine Anbetung. Aber wenn unser Herz dabei ist, dann können wir anbeten. Und alleine das Wort Anbetung, es sagt ja schon so viel aus. Wir können es übersetzen in unseren alltäglichen Sprachgebrauch. Meine Frau ist meine Angebetete. Und wenn das Herz dann nicht dabei ist, was würde das alles nutzen, oder? Also alleine daran sieht man, wie wichtig diese Verknüpfung Herz und Tun ist. Und wenn ich Gott anbete, dann muss unser Herz dabei sein, dann muss mein Herz dabei sein. Und ich würde mich freuen, wenn am Ende dieser Predigt bei euch gewachsen ist, dass wir alle Anbeter sein dürfen, dass wir uns nicht anstrengen müssen, um Anbeter zu sein und was das für eine Auswirkung hat, wenn wir Anbeter sind für uns. Es hat nämlich ganz große und ganz gewaltige Auswirkungen. Anbetung ist auch so ein Thema, das man nicht wie Lehrstoff einmal begriffen hat und dann immer hat, sondern Anbetung ist ein Thema, das wir immer wieder in uns erwecken, erfachen müssen. Das ist wie ein Feuer. Wenn ich nicht ein Stück Holz oder Nährstoff nachlege, dann geht dieses Feuer irgendwann mal aus. Und gerade Anbetung ist so ein Feuer, das uns wärmen kann, uns Licht geben kann, uns versorgen kann, aber es muss gepflegt werden. Wir werden heute uns zu diesem Thema an drei Personen lang handeln, um das euch etwas verständlicher auch zu machen. Wir werden uns Adam als Anbeter anschauen, wir werden uns David als Anbeter anschauen und schließlich und endlich, wer darf fehlen, wir werden uns Jesus als Anbeter anschauen. Und ich denke und hoffe wirklich, dass in dieser Betrachtung dieser drei Personen wir entdecken, dass wir Anbeter sein dürfen. Ich möchte einen Bibelvers vorwegstellen, den kennt ihr alle. In Johannes im 4. Kapitel lesen wir ab Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbieten, die müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbieten. Gott ist Geist und die ihn anbieten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Warum wurde Adam geschaffen? Adam wurde geschaffen, damit jemand Gemeinschaft mit Gott hat. Und das Wunderbare, die Basis dieser Gemeinschaft für Adam war sie Anbetung. Denn wir lesen in den ersten Versen der Bibel, wie wunderschön das doch gewesen sein muss, dass, als es kühl wurde, alleine diese Formulierung jubelt schon mein Herz, Gott drangsaliert uns nicht im heißen Sonnenglutlicht, sondern als es wieder angenehm und kühler wurde, da kam Gott und hat mit Adam und seiner Frau im Garten Gelust wandelt, wenn man so sagen möchte. Und das konnte nur passieren, weil Adams Herz bei Gott war. Wenn unser Herz nicht bei Gott ist, wird sich Gott nie uns nähern. Aber in dieser Gemeinschaft, die da war, Adam hatte diese Sehnsucht nach Gott, hat sich Gott ihm gezeigt, offenbart, und gerade dann, wenn es angenehm wurde, war er da und hat in seiner Gnade sich Adam offenbart. Ist das nicht fantastisch? Gott offenbart sich uns nicht dann, wenn wir sowieso schon Stress haben, sondern dann, wenn wir uns die Zeit nehmen und die Muße nehmen, uns Begegnungsraum mit ihm zu verschaffen. Das heißt nicht, dass er sonst nicht da wäre. Nein, Gott ist immer da. Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Von allen Seiten, das heißt, er ist sogar unter mir. Ja, meine Füße, da ist er drunter, damit ich nicht stolpere oder falle. Von allen Seiten, oben, unten, links, rechts, vorne, hinten. Als Gott Adam erschuf, schuf er Adam als dreieinig. Und der letzte Teil dieser Schöpfung war, dass er in diesen Klumpen, den er geformt hatte aus Erde, seinen Geist einblies. Und damit war auch die Seele und der Geist von Adam geschaffen worden und lebendig geworden. Und das war der Grund, weshalb Adam eigentlich Gemeinschaft haben konnte mit Gott. Und über die Schöpfungsakt wissen wir, dass wir alle geschaffen sind, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Du und ich, wir sind geschaffen, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben. Ist das nicht fantastisch? Du und ich sind nicht geschaffen, weil Gott ein paar billige Diener brauchte, die hier auf Erden sein Bodenpersonal sind. So nach dem Motto, 8,50 Euro Mindestlohn kriegt ihr noch und dann war's das. Ja. Nein, du und ich, wir sind geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und die Bezahlung für diese Gemeinschaft folgt im Himmel und hier auf Erden in unendlich großer Weise. Wir haben auch schon gehört, diese Gemeinschaft drückt sich in Anbetung aus. Wenn ich mit meiner Frau Gemeinschaft habe, ohne dass ich sie wertschätze, ohne dass ich ihr sage, wie gerne ich sie habe und was mir toll an ihr gefällt, wird diese Gemeinschaft nicht besonders sein. Jeder wird irgendwann sehr schnell seiner Dinge nachgehen und ja, man begegnet sich flüchtig, aber da ist keine tiefe Gemeinschaft. Aber in der Wertschätzung, in dem Sagen, was mir der andere bedeutet, indem ich bete dich an, da liegt die wahre und wirkliche Gemeinschaft. Und jetzt liegt es doch an uns, dass wir Gott immer wieder sagen, was er uns bedeutet. Wie groß er für uns ist. Wie toll es ist, dass wir mit ihm leben dürfen. Und ich kann mir das so gut vorstellen, wenn Adam da mit Gott im Garten auf und ab gewandelt ist, dass er ihm gesagt hat, ey, ich finde das toll, wie du den Löwen da gemacht hast, ja. Und die Eva, dass du mir die so toll gemacht hast. Und im Grunde hat er Gott bewundert und ihm Anerkennung gezollt für die Schöpfung, die er genießen durfte. Und Gott hat dieses Lob gerne angenommen. Wir Menschen, wir sind ja die Krönung der Schöpfung. Und ich würde sogar sagen, selbst das Universum, das ja so unendlich ist, dass wir hier mit unserem Verstand irgendwo überhaupt nicht erfassen können, ist klitzeklein gegen uns Menschen. So wie Gott uns geschaffen hat in diesem Gegenübersein. Warum ist selbst das Universum klein gegenüber uns? Weil wir eben zu seinem Ebenbild geschaffen worden sind. Und was kann größer sein als Gott? Und diese Größe, die hat Gott in uns, in dich und in mich mit hineingelegt. Ist das nicht alleine schon Grund genug anzubeten? Wow! Also ich muss euch sagen, in den meisten Situationen meines Lebens habe ich nicht Gott angebetet, sondern Bauchnabelschau betrieben. Das ist dann vorm Spiegel stehen und schauen, wo man einen Fehler entdeckt an sich. Und dann mit sich und der Welt und allem drumherum hadern. Und wenn man nur lange genug hadert, dann kommt auch noch die Bitterkeit, die das schön verstärkt. Und dann kommt das Selbstmitleid und dann ist das wunderbar. Dann kann man also Stunden damit zubringen, zu hadern und frustriert zu sein über das, was man alles nicht kann. Jens kann nicht auf dem Marktplatz stehen. Ja, das hätte ja den Jens jetzt frustrieren können, so dass er sich da aus seiner Ecke überhaupt nicht mehr rausbewegt und nur noch ein Trauerkloß ist, warum er nicht auf dem Marktplatz stehen kann. Nee, der hat was anders gemacht, der hat Karten gemacht. Fantastisch, freut mich. Und statt traurig zu sein über das, was ich nicht bin, ist es doch viel schöner, Jesus zu danken über das, was ich bin. Ein kreativer Mensch, der überall weiß, wo man Karten hinterlassen kann. Ich greife dieses Beispiel einfach gerne nochmal auf. Wir ahlen uns so gerne in unseren Schwächen und wir probieren auch an unseren Schwächen immer zu drehen und zu schrauben und wir haben einen Blick für die Schwächen der anderen. Die Bibel sagt dazu ganz klar, mach doch erstmal hier den Balken aus deinem Auge raus, bevor du den Splitter aus dem Balken deines anderen rausholst. Aber der Balken ist für uns schon ganz normal geworden. Und wenn wir zurückgehen zu Adam, dann ist das ja herzerfrischend. Da war jetzt nichts, was als Schwäche da war erstmal. Da war doch alles perfekt. Jedes Mal, wenn Gott was geschaffen hat, was hat er gesagt? Es ist gut. Hat sich das angeschaut und hat gesagt, jetzt guck mal. Du bist gut. Das hat er gesagt, dass er dich geschaffen hat. Da hat er kurz innegehalten, hat dich angeschaut und gesagt, du bist gut. Hey, toll. Ja. Und wir als Ebenbild Gottes, wir sollten doch genauso jetzt handeln und sagen, Gott, was du geschaffen hast, ist gut. Ich bin gut, ich darf gut sein. Das ist ja das, dieses Ebenbild sein. War Adam jetzt ein Anbeter? Ja, weil er Gemeinschaft mit Gott pflegte. Und in der Gemeinschaft mit Gott können wir nicht anders als anbeten. Lass uns einen Schwenk machen zu Jesaja. Jesaja war sehr ichbezogen. Die ersten 5 Kapitel in den Jesaja-Büchern, da seht ihr, wie er mit breiter Brust auf die anderen gezeigt hat. Ihr seid alle schuld. Habe ich dir schon gesagt, du bist schuld. Ach so, habe ich noch gar nicht gesagt, du bist schuld, ne? Und dann Jesaja 6 kommt die Begegnung mit Gott, wo er Gott auf seinem Thron sitzen sieht und die Seraphim und wie einer kommt mit einer glühenden Kohle und ganz plötzlich in der Gegenwart Gottes wird es anders. Da sagt Jesaja nicht mehr, du bist schuld, sondern da sagt er, ich habe ein Problem, ich habe unreine Lippen. Ich habe immer gesagt, der andere, der andere, der andere. Was wurde an mir alles verbrochen, getan oder sonst was? Aber ich bin schuld. Und was passiert? Nachdem er gereinigt wurde in der Gegenwart Gottes und Gott anfängt anzubeten und eine Anbetung genossen hat, so laut wie alle Verstärker dieser Welt zusammen, kommt der Sendungsauftrag. Und Gott sagt, wer will mein Bote sein? Das heißt, willst du's? Und da ist wieder diese Anbetung, die Früchte bringt drinnen. Wenn wir wahre Anbeter sind, werden wir Frucht bringen. Ob's durch eine Karte, ob's durch einen Einsatz auf dem Markt, ob's durch einen Brunch, ob's durch Filme ist, ob's durch meine Ausstrahlung ist. Wenn das Licht dich bescheint, das Licht der Liebe, der tiefen Liebe Gottes, dann kannst du nicht anders als zurückscheinen. Hast du mal probiert, in der Sonne zu wandeln? Draußen, wo so richtig die Sonne auf dich runterscheint und dabei selbst alles düster im Gesicht zu sein? Nee, die Sonne erwärmt, strahlt. Und wir strahlen mit der Sonne mit. Adam hatte einen Vorteil zu uns. Er konnte seine Anbetung ausdrücken, indem er mit Gott wirklich Hand in Hand spazieren ging. Diesen Vorteil haben wir jetzt nun nicht, weil Gott jetzt in persona hier durch diesen Raum geht und ich Händchen haltet mit Gott hier durch Lauenburg spazieren kann. Aber diese Möglichkeit haben wir, weil durch das Kreuz Jesu Christi unser Geist erweckt worden ist. Und wir mit unserem Geist Verbindung haben können mit Gott. Und so kann das schon in der Früh anfangen, dass wenn du aufwachst, oder vielleicht sogar schon nachts, wenn du mal nachts aufwachst, weil du nicht schlafen kannst. Ja? Dass du sagst, oh, ich danke dir, Gott, dass ich jetzt nicht schlafen kann. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, Gemeinschaft mit dir zu haben. Wollen wir eine Runde gehen? Wollen wir besprechen, was der morgige Tag alles so bringen kann? Wollen wir besprechen, was ich alles für dich Gutes tun kann? Dann kommen solche Ausdrücke wie Irmchen. Ja, Irmtraut, Entschuldigung, gesagt hat, dass Luther sich umdrehte und sagte, na, du bist es nur. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einem sehr berühmten Evangelisten, Und da war ein Mensch, der wollte das Geheimnis um die Kraft dieses Evangelisten rausbringen. Und während er einen Vortrag gehalten hat, hat er sich heimlich in sein Hotelzimmer geschlichen und unterm Bett versteckt. Also nicht zum Nachahmen empfohlen, bitte, ja. Und dann kam dieser Evangelist und ging ins Bett und der Lauscher hat gedacht, da werden jetzt wahrscheinlich noch da auf Knien 3 Stunden Gebetszeiten kommen oder sonst was. Aber der Evangelist hat sich einfach bettfertig gemacht, ist ins Bett gehuscht und hat gesagt, danke, dass zwischen dir und mir alles in Ordnung ist. Gute Nacht, Papa. Hat sich umgedreht und hat geschlafen. Ja, sag mal, was braucht's denn mehr, oder? Danke, dass alles in Ordnung ist. Das heißt, danke, dass es keine Barriere zwischen dir und mir gibt. Das heißt, dieser Evangelist hat es verstanden, was es bedeutet, mit Gott zu wandeln. Und das ist das, was Gott sich von uns erwünscht, dass wir mit ihm mal wieder unterwegs sind. In 1. Korinther 6, Vers 20 werden wir angewiesen, Gott mit unserem ganzen Leib zu verherrlichen. Denn ihr seid teuer erkauft, sagt der Paulus da, darum verherrlicht Gott mit eurem Leib. Das ist auch etwas, wie ich meine Liebe zu Gott ausdrücken kann, indem ich auf mich selbst achte, dass nichts hinderlich ist, um ihn anzubeten. Es wird sehr schwer fallen, Gott anzubeten, wenn du gerade aufgestanden bist und dir im Internet ein Porno angeguckt hast. Das wird sehr schwer sein, weil dein Leib war nicht heilig. Es wird sehr schwer sein, wenn in deinem Körper Groll ist und du Hass gegen jemand hast, Gott anzubeten. Das heißt, lass uns achtsam mit uns umgehen, dass wir fähig sind, überhaupt Gott anzubeten. Und wenn wir Abendmahl feiern, was lesen wir da? Wenn jemand etwas gegen jemand hat, geh doch hin, mach das erst klar. Und damit bekennen wir, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Das heißt, im Abendmahl wird uns das richtig Wort für Wort nahegelegt. Und wenn du heute Morgen Gemeinschaft mit Gott haben willst, aber mit deinem Bruder unversöhnt bist, wirst du keine Gemeinschaft haben können mit Gott. Darum lass uns achten, dass wir versöhnt leben. Im Psalm 8 schreibt der Psalmschreiber, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du eine Macht oder andere Übersetzungen sagen, eine Stärke zugerichtet um deiner Feinde willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn wir Gott anbeten, wird Gott so auf unserer Seite sein, dass auch wenn wir keine eigene Kraft und Stärke in uns haben, seine Kraft in uns diese Stärke und diese Macht zum Tragen bringt. Und nun horch mal, Jesus greift dieses Psalmwort auf und er sagt es in Matthäus 21 und da steht, Jesus sprach zu ihnen, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Und Jesus nimmt genau diesen Psalm, der uns sagt, dass wir Stärke und Macht haben und übersetzt diese Stärke und Macht hier ein Lob. In dem Moment, wo du und ich anfangen, mit unserem ganzen Körper, siehe Lobpreis, was wir gelehrt haben, in den verschiedensten Ausdruckformen, ihm Lob zu bringen, kommt seine Macht und seine Stärke in uns. Fantastisch. So leicht. So, so leicht. In unserem Eingangstext haben wir gelesen, dass Gott Anbeter sucht, die ihn aus Geist und Wahrheit anbeten. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn unsere Anbetung nicht davon ausgeht, dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit, sondern nur mit unserem Körper anbeten, ist Anbetung nutzlos. Adam konnte das, indem er mit Jesus spazieren ging. Wo sind die Zeiten, wo ich mit Jesus spazieren gegangen bin? Ich erinnere mich an Zeiten, da habe ich mein Essen auf die Seite geschoben, zum Fasten und zum Beten. Spazieren gehen mit Jesus, könnte man dazu sagen. Ich erinnere mich an Zeiten, da habe ich auf Schlaf verzichtet und eine Nacht durchgebetet. Spazieren gehen mit Jesus. Ich erinnere mich auch, dass wir da manchmal ganz interessante Erlebnisse hatten. Denn das Fleisch ist willig, der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Kennen wir alle den Ausspruch. Ich erinnere mich, wir hatten mit einer Jugendgruppe eine Gebetsnacht und um 3:30 ist einer eingeschlafen. Aber wisst ihr, wie der geschlafen hat? Er hat geschnarcht und gebetet. Und das hörte sich dann so an, in seiner Ecke. Jesus! Jesus! Das kann auch passieren. Der hat geschlafen und er war im Geist verbunden mit Jesus. Er hat wahrscheinlich Jesus gesagt, der braucht Erquickung nach Geist, Seele und Leib. Ja? Wie das auch immer passiert, dieses Unterwegssein mit Jesus, das ist der Schlüssel. Lass uns neu aufmachen und unterwegs sein mit Jesus. Ihn suchen, seine Gegenwart suchen. Und zwar nicht krampfhaft, sondern ganz, ganz einfach spazieren gehen mit Jesus. Der Schlüssel dazu, wir lesen in Psalm 86, Vers 11. Herr, zeige mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Der Schlüssel ist also ein ungeteiltes Herz. Ein Herz, das nur Jesus kennt und nachfolgt. Wenn ich zu meiner Frau sagen würde, ich liebe dich und eine andere Frau in Gedanken habe, ist mein Herz ungeteilt. Und das wird sie sehr schnell merken und unsere Liebe wird erkalten. Deswegen ein ungeteiltes Herz. Lass uns einen Schritt weiter gehen und lass uns das vertiefen mit der Geschichte von David. David lebte in einer ziemlich finsteren Zeit. Ungefähr vor 3000 Jahren. Und die Israeliten kamen aus einer 300-jährigen Vergangenheit, in der sie nur einen als Oberhaupt hatten, und das war Gott selbst. Da waren Richter, die das Volk geführt haben und geleitet haben, aber sonst gab es keinen König. Und dann meinten ja die Israeliten, sie brauchen auch einen König und haben sich den Saul als König erwählt. Und in diesem Zusammenhang taucht auch David auf. Interessant ist, wenn wir vergleichen das Herz von Saul und das Herz von David. In 1. Samuel im 5. Kapitel lesen wir von dem Ungehorsam von Saul, dass Gott gesagt hat, das Opfer bringe nur die Priester und Saul hat es eben nicht gemacht, ungehorsam geworden. Und im Endeffekt hat Gott ihn dafür wirklich auf die Seite geholt, Aber er wollte noch mal selbst verherrlicht werden und hat die Priester dann noch mal angefleht, doch alles dafür zu tun, dass das Volk ihn verherrlicht. Da sehen wir ein Herz des Stolzes. Ein Herz, das nicht von eigenen Dingen lassen will. Und das genau ist die Gefahr auf unserem Weg als Christen durch unser Leben. Wir haben mal angefangen wie Adam, nachdem wir uns bekehrt haben, vielleicht schon in der Kinderstunde, wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, mit Gott zu gehen. Spazieren gehen im Garten Eden. Und dann kamen Dinge in unser Leben, da mussten wir Verantwortung übernehmen, da wurden wir in einen Dienst hineingeführt, da haben wir versucht, Großes zu bewegen, aber genau auf diesem Weg ist uns eins verloren gegangen. Diese intensive Gemeinschaft des Wandelns mit unserem Papa im Himmel. Und wir haben angefangen, aus gutem Hintergrund, mit reinem Herzen, die Ärmeln hochzukrempeln und so sagen, das schaffen wir. Und wenn schwierig geworden ist, dann haben wir sie noch ein Stück weiter hochgekrempelt und haben uns Hilfe gesucht. Und das kriegen wir doch hin. Von keinem von uns, von dir nicht und von mir, und ich habe in meinem Leben viel für Gott gearbeitet und ich bin sicher, ihr auch, hat Gott das verlangt. Was Gott immer nur wollte, war, dass wir Hand in Hand mit ihm unterwegs sind. Mehr wollte er nicht. Und wie oft haben wir erlebt, dass in uns diese Gefahr gewachsen ist, die in Saul war, dass wir etwas nicht loslassen konnten, was wir gerne getan haben, bis Gott uns auf die Seite stellen musste. Da haben wir die Welt nicht mehr verstanden. Wir waren sauer auf unsere Schwestern und Brüdern, waren sauer vielleicht sogar auf Gott. Wie kannst du das zulassen? Habe ich dir nicht immer brav gedient? War ich nicht immer fleißig für dich? War ich nicht immer der Erste im Gottesdienst und der Letzte? Und all das. Kennt ihr solche Gedanken? Gott freut sich über jeden, der in seinem Haus die Ärmel hochkrempelt. Aber er erwartet es nicht von uns. Er erwartet, dass wir Hand in Hand mit ihm gehen. Und ich glaube, ich habe es hier schon mal gesagt, aber es ist so ein schönes Beispiel, das kann man eigentlich gar nicht oft genug sagen. Helena, darf ich dich mal bitten, kommst du? Schau mal, welche Hand von dir ist deine starke Hand? Die rechte oder die linke? Die hier. So, jetzt pass auf, wir gehen Hand in Hand. Ja? So, wir gehen Hand in Hand. Was passiert mit ihrer Hand? Kann sie die benutzen? Ich kann sie. Also sie kann ihre Hand nicht nutzen. Was braucht sie, wenn sie eine rechte Hand braucht? Mann. So, also haben wir wieder zwei. Eine linke Hand, eine rechte. Aber es ist nicht ihre rechte, es ist meine rechte. Und in dem Moment, wo das passiert, wo wir mit Gott wandeln, ja, dann ist meine starke Hand, mit der ich was tue, von dir. Aber ich habe eine andere Hand. Helena könnte jetzt sagen, kannst du mir mal eine Tasse reichen? Aber bitte. Versteht ihr dieses Beispiel? Wenn wir so mit Gott unterwegs sind, dann ist der Dienst für ihn nicht mehr anstrengend. Weil er den Dienst macht und nicht ich krampfhaft das Beste raussuchen muss, um diesen Dienst zu erledigen. Und da war der David. Wisst ihr, was denn David ausgezeichnet hat? Gar nichts. Das war so ein 16-jähriger Bengel, der Schafe gehütet hat und der sich dabei verliebt an den Mond und die Sonne und die Sterne angeguckt hat und Gitarre gespielt hat. Toll. Keiner hat ihm zugehört. Keine Schafe, ja, okay. Hey, Ist das Grund, ein König zu werden? Nach unseren Maßstäben würden wir lachen und sagen, lass doch den spinnenden Gitarrespieler da draußen bei seinen Schafen sein. Ja? Als Saul von Gott auf die Seite geschoben wurde, jetzt suche ich ganz schnell diese Bibelstelle. Wo habe ich sie mir aufgeschrieben? Ich finde sie jetzt nicht. Wenn ich sie gleich finde, sage, liefere ich sie euch nach. Als Saul von Gott auf die Seite geschoben wurde wegen seines Ungehorsams, lesen wir, dass Gott sich auf die Suche machte nach einem Anbeter. Und die einzige Qualifikation, die David hatte, war, dass er ein Anbeter war. Dem David hat nicht interessiert, Karriere zu machen. Seine Brüder waren in der großen Stadt und haben das Leben genossen und mitgemacht und er hat Gitarre gespielt. Und sein Herz war dabei. Oh Gott, ich danke dir für meine Schafe. Halleluja und für die Sterne. Es ist doch so einfach, ein Anbeter zu sein, oder? Und Gott sieht dieses unbekümmerte Herz, sieht dieses Herz, das nicht nach Macht, nicht nach Ehre, nicht nach Reichtum strebt, sondern sieht dieses Herz, das einfach sagt, hey, so toll, okay. Und dann wird Samuel ja losgeschickt, einen zum König zu sein. Und ihr kennt die Geschichte, da tauchen sie alle auf, hey, tolle Männer, starke Recken, wunderbar anzusehen, wunderhübsch, redegewandt. Und immer, nee, der nicht. Wenn du glaubst, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, dann stimmt das, wenn du kein Anbeter bist. Aber wenn du ein Anbeter bist, wenn du Gott von ganzem Herzen anbetest, wenn Anbetung das ist, was dich auszeichnet, dann wird Gott nicht an dir vorbeigehen. Und aus Anbetung kommt Dienst. Leider kommt dann aus Dienst oft manchmal das, was ich vorher beschrieben habe. Aber erstmal kann Gott an einem anbetenden Herzen nicht vorbeigehen. Ich war 15 Jahre alt und ein stolzer Gockel. Ho, ho, ho. War ja Sohn vom Pastor. Ja, das war ja schon was. Man hatte da so ein paar Privilegien, ne, die anderen nicht hatten. Hatte den Kirchenschlüssel und konnte immer rein. Orgel spielen oder sonst was durften die anderen da nicht. Klar. Ja, so, und die Gemeinde hat einen Anbau gemacht und diesem Anbau sollte dann auch ein Taufbecken entstehen und bis dahin wurde also im schmutzigen, kalten Gewässer, das da an der Kirche vorbeifloss, getauft und dann dieses Taufbecken und ich war so stolz und habe gesagt, ich will der Erste sein, der in dieses Taufbecken steigt. Oh, hm? Ja, klar, hm? Ich. Dann kam eine Situation, da hat Gott mich gelehrt, dass Stolz und Anbetung überhaupt nichts gemeinsam haben. Denn wenn ich anbete, bezieht sich das immer auf den anderen und nicht auf mich. Gut, es mag Leute geben, die sich selbst anbeten. Julius Caesar soll so einer gewesen sein. Ja, so, Ave mir. Okay. Aber Gott möchte also, dass Anbetung immer auf andere gerichtet ist. Und das ist ja das Wesen von Anbetung. Und im Endeffekt war ich nicht der Erste, der in dieses Taufbecken stieg, sondern habe mich dann in einem sehr kühlen, äußeren, kleinen Schwimmbad in einem Garten weit weg von unserer Gemeinde ganz spontan, ohne Vorbereitung taufen lassen, weil Gottes Impuls kam und gesagt hat, jetzt ist die Zeit. Danach 4 Wochen danach war ich auf einem Einsatz einer Pionierarbeit einer Straßenmission. Ich bin auch so kein Evangelist wie du, der gerne auf der Straße steht. Aber Gott hat mich da reingeführt. Und dort, während diesem 6-wöchigen Einsatz, gab es eine Begegnung zwischen Gott und mir. Und zwar war das eine Begegnung, als wir ihn angebetet haben. Wir haben unsere Woche immer so begonnen, dass wir den Montag dazu benutzt haben, Gott zu loben und zu preisen und anzubeten. Und montags war Wachwechsel, so haben wir das genannt. Da kam jede Woche ein neuer Evangelist und wir als Bodentruppe blieben. Und diesen einen Montag hat sich unser Evangelist verspätet. Und normal war es so, wir haben circa 1-1,5 Stunden angebetet, Lobpreis gemacht, dann kam der Evangelist und hat angefangen, so uns zu teachen, wie er sich die Woche so vorstellt. Und nun kam der halt nicht. Ich weiß nicht mehr warum, ob der im Stau stand oder, er kam halt nicht. Also was haben wir gemacht? Wir haben weitergebetet. Und weitergebetet und weitergebetet. Und noch circa 3 Stunden Gebet, das ist schon eine ganze Ecke, ganz schöne Zeit. Ich habe gekniet und es war ein Raum, der war ungefähr so breit, ja, und ungefähr doppelt so lang. Also ein einziger Flur ungefähr. Ja. Damit der breiter wirkte, hat man dann an den Wänden Spiegel hingeklebt, dann sah der mal optisch doppelt so breit aus. Und ich kniete da und konnte in einen dieser Spiegel schauen. Okay, seid ihr mit mir? Ja. Und während ich so gebetet habe, gucke ich hoch und sehe eine Karte in diesem Spiegel und da stand drauf, Gott sucht dich. Und ich sehe die Karte und Kopf wieder runter und sag, so, aber hier bin ich doch. Doch alles in Ordnung. Und habe weiter gebetet und nach ein paar Minuten, Kopf wieder hoch, sehe ich da eine zweite Karte. Die sind mir also erst nach 3 Stunden aufgefallen, wie Gott es so manchmal führt. Und in dieser zweiten Karte stand, Gott wartet auf dich. Aber so gesucht und hier bin ich und jetzt wartest du immer noch? Auf was wartest du denn? Gott, auf was wartest du? Auf dein Herz, hat er mir gesagt. Du bist zwar hier, du dienst mir, aber wo ist dein Herz? Kannst du mir dein Herz geben? Und ich runter und ich bin nichts wert. Was willst du von mir? Ich kann nichts. 15 Jahre alter Bengel. Und dann schaue ich mit Tränen in den Augen hoch und dann sehe ich die dritte Karte und da stand drauf, Jesus gibt Kraft. Und das ist das Geheimnis. Gott sagt dir heute Morgen, ich suche dich. Ich suche wahre Anbeter. Ich suche Leute, die mich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Er sagt, so bin ich doch. War heute Morgen sogar im Frühgebet. Und in der Bibelstunde war ich auch. Also was suchst du mich denn, Gott? Dann sagt er, ich warte. Ich warte immer noch, dass du mir nicht nur deine Lippen gibst. Ich möchte, dass du mir dein Herz gibst. Und dann wird uns bewusst, dass in uns nichts, aber auch nichts Gutes ist. Was habe ich dem Menschen zu geben? Ein Herz. Anbetung. Und ich bete ihn nicht an, weil ich so gut bin. Ich bete ihn an, weil er so gut ist. Und jetzt fließt aus diesem Anbetungsstrom, den ich ihm emporstrecke, etwas zurück. Jesus gibt Kraft. Und wenn Dienst mit Anbetung beginnt, wird immer Kraft zurückfließen. Wenn diese Gemeinde eine anbetende Gemeinde wird, wird Kraftwirkung von Gott zurückfließen. Ich bin so froh, dass ihr so aktiv seid. Ihr habt so viel erlebt, was nicht positiv war und habt trotzdem nicht aufgegeben. Wenn ihr in den Sendschreiben der Offenbarungen stehen würdet, würde bestimmt stehen, und ich habe für dich, dass du deine Treue nicht verlassen hast. Aber es ist nicht unsere Treue. All das, was wir leisten können, ist es nicht. Es ist nur immer unser Herz. Wollen wir ihm heute Morgen unser Herz zurückgeben, indem wir wahre Anbeter werden? Schaut mal, was konnte denn der David? Ich habe die Bibelstelle gefunden. 1. Samuel 13, Vers 14, da steht: Nun aber, sagt er zu Saul, wird dein Könighaus nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann ausgesucht nach seinem Herzen. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht mehr gehorcht hast, was der Herr gebot. Und dieses Wort ausgesucht im Hebräischen Bakash bedeutet sich wünschen, sich sehnen, ein starkes Verlangen haben. Das ist das, was Gott sich von uns wünscht. Er hat ein starkes Verlangen nach uns, ihn anzubeten. Und dem David ist passiert, was ebenso vielen Dienern im Reich Gottes passiert ist. Auf dem Weg hat er sich auf seine eigene Kraft verlassen. Und trotzdem lesen wir im Neuen Testament, 2000 Jahre später, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Warum? Bibelstellen mal im Schnelldurchlauf. Psalm 7, Vers 11, weil Gott war das Schild von David. Psalm 9, Vers 2, weil er von ganzem Herzen gelobt und angebetet hat. Psalm 17, Vers 3, weil er von Gott sein Herz prüfen ließ. Psalm 19, Vers 8, weil das Gesetz des Herrn Erquickung für seine Seele war. Psalm 24, Vers 4, weil er sich gewünscht hat, von Gott ein reines Herz zu empfangen. Und ich könnte viele weitere Psalmstellen weiter vorlesen. Es ging immer um das Herz und ihn anzubeten. Da kam die Situation mit Goliath. Goliath war kein persönlicher Feind von David. Nö. Der David war da eigentlich per Zufall, weil er seinen Brüdern ein bisschen Ration gebracht hat. Das war jetzt nicht so wie heute im Krieg, dass da also die Regierung eine Suppenküche mitgeschickt hat und alle Soldaten verpflegt haben, sondern die mussten von eigener Weise verpflegt werden. Und deswegen wurde der David nachgeschickt, um seinen Brüdern, die da in diesem Heer gedient haben, Verpflegung zu bringen. Was hat also David bekämpft? David hat nicht Goliath bekämpft, sondern David hat das bekämpft, für das Goliath stand. Nämlich dieses gegen Gott gerichtet sein. Im Grunde könnte man sagen, David war ein Fürbitter für seine Nation. Und ist euch aufgefallen, wenn ihr diese Geschichte mal gelesen habt, und ich denke mal, ihr habt sie häufiger gelesen, dass weder Saul noch irgendeiner seiner Kriegsleute noch irgendeiner seiner Soldaten Gott gebeten hat zu helfen. Keiner. Keiner. Nicht einer. Aber der David, der ja von der Statur her gar nicht in der Lage war, diesen Goliath zu bekämpfen. Ich meine, ich weiß nicht, wie groß David war. Ich meine, weiß, liest in der Bibel nur, dass er rote Haare hatte. Ja. Also alle Rothaarigen, ihr seid so guter Gesellschaft, das ist königlich, was ihr da trägt. Ja. Aber wie groß er war, weiß man nun wirklich nicht. Aber dass der Goliath also kaum in diesen Raum hier reingepasst hätte, das wissen wir. Und wenn ich jetzt mir denke, vor mir steht so ein Riese, Ich brauchte 3 Rollen Klopapier.
Du wahrscheinlich auch. Was will man denn gegen so einen ausrichten?
Aber David bekämpfte eben nicht den Riesen, sondern David bekämpfte das, was er verkörperte. Und deswegen brauchte es auch nur einen Stein. Das ist, meine Hand hält deine. Und Gott hat doch den Stein geschleudert, oder? Lass doch Gott etwas für uns tun. Ein Mann rettete das ganze Volk. Gottes Armee setzt sich immer aus Anbetern und aus Fürbittern zusammen. Das ist die Armee, die wir auf das Schlachtfeld führen können. Wenn Gott nur einen Anbeter oder Fürbitter findet, dann ist die Schlacht doch schon gewonnen. Denkt an Mose. Solange er die Arme hoch hatte, haben die gesiegt. Und wenn er müde wurde, gab es ein paar, die seine Arme gestützt haben. Ja, wie schön. Wir brauchen nicht auf unsere Schwächen gucken, wir dürfen auf unsere Stärken gucken. Davids Sünde, die ihn dann da wegdrängen wollte, war zum ersten Bequemlichkeit. Alle gingen aufs Schlachtfeld, er nicht.
Wenn die Gemeinde sich aufmacht, aufs Schlachtfeld zu ziehen,
ob das mit sowas ist oder auf eine andere Art und Weise, und du nicht dabei bist, überprüfe deinen Grund. Vielleicht kannst du wirklich nicht. Aber oft ist es doch auch Bequemlichkeit, oder? Und wenn es Bequemlichkeit ist,
dann sind wir in derselben Spur David, ein König
und ein Anbeter geraten ist. Er blieb zu Hause. Alle kämpften und der König sollte an vorderster Front kämpfen, aber er blieb zu Hause. Der zweite Punkt, der war neugierig. Neugier, eine Sünde? Hallo? Hast du gewusst, dass Neugier eine Sünde ist? Aber sie öffnet die Tür zu etwas. Für David hat sie die Tür zu etwas geöffnet, was ihm nicht zustand. Zu einer Frau von einem anderen. Und dann die dritte Geschichte. Habgier. Ich will das haben, was mir die Neugierde offenbart hat. Ich weiß, mein eigener Bruder, 6 Jahre älter als ich, ist wegen Neugierde in einen okkultistischen Zirkel gelangt. Einfach mal Neugier, was ist denn das? Zack, gefangen. Ja? Ich glaube, dass Gott uns vor Neugierde schützen will, damit wir gar nicht so viel Negatives erleben. Und wiederum spiegelt sich darin ein kleines Stück Anbetung. Denn ich kann ihm dankbar sein für das, was ich gerade habe und muss nicht neugierig sein auf das, was ich nicht habe. Wir sind doch keine Kühe, oder? Die sind neugierig, immer auf das Gras auf der anderen Weide. Soll ich euch was sagen, das schmeckt aber genauso. Aber sie verletzen sich am Stacheldraht oder am Elektrozaun oder sonst was, wegen Neugierde. Wir müssen nicht immer wissen, was das Leben uns alles vorenthalten hat. Wir dürfen dankbar sein für das, was Gott uns geschenkt hat. Aber durch sein anbetendes Herz hat Gott ihm diese Sünde vergeben, weil er immer wieder gesagt hat, reinige mein Herz. Schaff in mir ein neues Herz. Create in me a new heart. Sehr. Habt ihr sofort die Melodie im Kopf? Ja? Schaff in mir ein reines Herz. Und was hat er dann mit Gott für Erfolge gefeiert? Er nahm Jerusalem ein und baute es zu einer großen und starken Festungsstadt aus. Er besiegte die Philister und er vereinigte das Volk. Wer diese Dinge erleben, wenn eure Gemeinde, wenn unsere Gemeinden zu einer starken Festung ausgebaut werden, wo Leute hinkommen können und Schutz suchen können. Wahnsinn. Wunderbar. Wenn wir die Feinde vertreiben, verjagen, die uns das Korn zerstören, die uns abhalten wollen, reichlich im Überfluss zu haben. Und wenn wir schließlich Einigkeit im Volk haben. Eine Gemeinde, die vereint ist. In einem Hohen Lied lesen wir, eine zweifache Schnur ist schon schwer zu zersprengen, aber eine dreifache, wer wird sie zerreißen? So, und jetzt sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 Leute, eine 16-fache Schnur, wer wird sie denn zerreißen, wenn Einheit da ist? Das ist ein starkes Seil, da kannst du einen Dampf verschleppen. Einheit. Etwas, das Gott durch Anbetung möchte. Könnt ihr noch? Ich habe noch Jesus, aber kennt ihr die Geschichte, wo der Bibelschüler seine Abschlussarbeit schreiben musste und er hat 2 Stunden Zeit gehabt und sollte über Jesus und den Teufel schreiben. Und dann fing er an, über Jesus zu schreiben und sein Herz ging so auf und er hat geschrieben und geschrieben und geschrieben und dann schaut er auf die Uhr und merkt die 2-Stunden-Syndrom. Hat er nur noch drunter geschrieben, keine Zeit mehr für den Teufel. Soll ich euch was sagen, er hat bestanden. Wenn du als neuer Pastor keine Zeit mehr für den Teufel hast, dann reicht das. Lass uns über unser Leben schreiben, keine Zeit mehr für den Teufel, weil die Begeisterung von Jesus uns so angesteckt hat, dass wir nicht mehr aufhören konnten. Oder? Lass uns noch einmal zu Jesus hineingehen. Interessant ist, immer wenn wir lesen, dass Jesus ein Wunder getan hat, lesen wir zuerst, dass er den Vater dankte. Lazarus zum Beispiel. Das war nun wirklich ein Wunder. Also ich würde mir das schon mal wünschen, Toten wieder auferwecken zu können. Weiß nicht, wie das mit dir geht, aber das wäre schon fantastisch, ja. So, aber was lesen wir da? Ja? Da hoben sie den Stein weg, Johannes 11, Vers 41, und Jesus hob seine Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und immer wenn er gedankt hat, wenn er seinem Papa im Himmel gedankt hat, passiert ein Wunder. Da war kein, ich mache etwas aus meiner eigenen Kraft, auch wenn ich der Sohn Gottes bin. Da war immer Anbetung im Spiel. Du hast mich erhört. Das ist das Geheimnis von Erfolg im geistlichen Leben. Das war das Geheimnis von Jesus. Dieses Hinweisen auf den Vater im Himmel. Danke. Und danach folgten die Zeichen und die Wunder. Wenn wir dem Herrn danken, ist das immer ein Ausdruck von inniger Beziehung zwischen ihm und uns. Wenn ich meine Frau nicht mag, dann werde ich ihr noch nicht mal Danke sagen für ein tolles Essen, das sie mir hingestellt hat, oder? Aber wenn ich sie mag, dann werde ich nicht nur das Essen loben, sondern auch sie immer wieder. Und was bewirkt das? Oh Wunder, das Essen wird immer besser. Entschuldigt dieses Wortspiel jetzt. Aber manchmal lässt sich dann sowas auch leichter abspeichern und in unseren Herzen in Erinnerung zu haben. Schau mal, dasselbe entdecken wir, als Brot und Fisch vermehrt wurde. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Und dann wurden 5000 Leute satt.
Ich weiß nicht, was das kostet. Ich denke schon, dass das euch ein bisschen was gekostet hat. Und dafür war das Geschenk. Habt ihr für bezahlt? Ja? So. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr davon genug habt. Aber wenn ihr nicht genug habt, sagt doch Danke für das, was ihr verteilt. Und dann wird es genug sein. Dann werden die Leute kriegen, die es kriegen müssen.
Und manchmal sorgt Gott wirklich für ein Fisch- und Brotwunder. Mein zweitältester Bruder war auf dem Weg zum Gottesdienst. Und er wohnte im tiefsten Bayern und die nächste lebendige Gemeinde war 80 Kilometer weg. Ich möchte nicht sagen, dass es keine katholischen Kirchen gibt, die nicht auch lebendig sind, aber die hat mein Bruder wohl nicht entdeckt und sonst gab es da zwischen seinem Wohnort und der Gemeinde in München wirklich nur katholische Kirchen. Also nichts gegen die Katholiken, wenn jemand das hört und Katholik ist, ich achte und ehre euch, auch wenn ich glaube, dass Gott für euch mehr hat. Auf dem Weg zum Gottesdienst hat er gemerkt, schon gleich nach dem Losfahren, Reserveleuchte. Im Auto Benzin, alle. Und er kannte sein Auto und er wusste, na ja, 60, vielleicht 70 Kilometer schaffe ich noch, wenn die Lampe anfängt, aber dann ist empty. Mal ganz schnell hochgerechnet, wie wir Menschen hier sind, ne? Ärmeln hochkrempeln, ja? Okay, bis zum Gottesdienst schaffe ich's. Und im Gottesdienst wird meine Schwester sein und die kann mir ganz bestimmt Geld geben, dass ich nach Hause komme, weil er hatte kein Geld. Ja, der Gottesdienst war gut, aber meine Schwester war nicht da. Ja, dann gab's ja noch so ein paar liebe ältere Geschwister, die auch mal immer ein offenes Herz hatten oder so, ja. Aber er wurde nach dem Gottesdienst von jemand angesprochen, der seine Zeit so in Angriff nahm und als er sich umgeschaut hat, war die Gemeinde leer. Okay. Jetzt kann man sich entscheiden. Und im Leben geht's oft um Entscheidung. Opfer ich Dank? Oder sehe ich Zweifel? Er hat angefangen, Gott zu danken für den Gottesdienst. Dass es toll war, dass er hier war, dass er aufgebaut wurde. Er hat sich ins Auto gesetzt und ist nach Hause gefahren. Er ist die ganze Woche noch gefahren, ungefähr 400 Kilometer mit einem leeren Tank. Und dann hat er sein nächstes Gehalt gekriegt und da hat's aufgehört. Gott ist unser Versorger. Das Einzige, was zählt, ist, ob ich ihm mein Lob, mein Dank gebe. Und wenn wir uns nicht herausfordern lassen, werden wir auch keine Wunder erleben. Aber in der Herausforderung sehen wir, wie er uns begleitet. Lass dich herausfordern und gib ihm dein Herz zurück. Er hatte es mal, aber wir haben es oft wieder zurückgenommen. Jetzt wird's Zeit, dass wir es ihm nochmal wieder geben und sagen, nimm, Papa, nimm mein Herz. Danksagung. Selbst vorm Abendmahl hat Jesus gedankt. Er wusste genau, das war das letzte Zusammensein mit den Jüngern und ihm. Aber er nahm den Kelch, dankte, brach und sagte, das ist mein Leib. Also selbst im Augenblick des Todes, wo er schon ausgesprochen hat, dass sein Leib zerbrochen wird, war er dankbar, war er ein Anbeter, hat andere auf Gott hingewiesen, weil er gesagt hat, und wenn ihr Abendmahl feiert und sowas tut, dann denkt an das, was ich für euch getan habe. Also selbst im Sterben ein Hinweisen, ein Anbeten, ein Aufzeigen, was Gott ist. Die Danksagung, die Jesus praktiziert hat, hängt in direkter Weise zusammen mit der Erlösung. Und seiner Danksagung ging, hörte immer ein Lobpreis, in dem er Gott verherrlicht hat. Wenn wir Psalm 22 als prophetische Schau auf die Kreuzigung lesen, dann beschreibt er das ganz drastisch, was Jesus gelitten hat. Im Vers 23 lesen wir, so will ich deinen Ruhm erzählen, meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Und da haben wir dieses Wort Halal, das ich euch gezeigt habe, das für Lobpreis steht. Also mit ganzem Sinn Gott zu preisen. Und das beschreibt seine Kreuzigung, diese Psalmen. Hier sehen wir also nicht nur Jesus als Objekt des Lobpreises, sondern auch den, der seine Gemeinde mit Lobpreis leitet. Und wenn du Leitungsfunktion in irgendeiner Weise hast, ob du, wie man so nett sagt, die Kinderstundentante bist oder Gemeindeleiter oder sonst irgendetwas, wenn du Lobpreis machst oder wie auch immer, in dem Moment, wo du andere in die Gegenwart Gottes führst, indem du Lobpreis praktizierst, indem du das Halal hallen lässt, überall wieder. In dem Moment wird etwas passieren. Dein Herz wird vom Lobpreiser zum Anbeter verwandelt. Und du kannst Gott mit deinem reinen Herzen voller Dank anbeten. Und die Kraftwirkungen werden uns folgen. Das ist so schön. Gott ist für uns. Wer mag denn wider uns sein? Können wir das aufnehmen? Wollen wir so leben? Wollen wir uns aufmachen in neue Dimensionen hinein? Wollen wir uns aufmachen, neues Land einzunehmen? Land, das nur Anbeter einnehmen können? Jesus kam, um eins zu suchen und zu retten, die verloren sind. Und wenn er wahre Anbeter findet, dann findet er Leute, die in diesen Dienst eintreten. Ob sie Karten verteilen oder am Marktplatz Gitarre singen. Ob du ein 16-jähriger Junge bist oder eine 80-jährige Oma. Gott sucht Anbeter, die er benutzen kann, sein Reich zu bauen. Komm, lass uns aufstehen und lass uns ihm sagen, dass wir ihm unser Herz neu geben möchten. Jesus, ich möchte dich um Verzeihung bitten für all die aufgekrempelten Ärmeln, die deine Kraft zurückgehalten haben, um meine Kraft im Vordergrund. Vergib mir meinen Stolz, wenn ich dachte, ich kann was bewegen. Nimm neu mein Herz, meine Hand und lass etwas in meinem Leben durch dich geschehen für andere. Amen.